Kultur im Wandel der Zeit. Der Podcast mit Raphael Krikow und Chris Fly.
Here we go. Eine neue Neon Vibes Folge mit einem tollen Thema. Nämlich, Raphael, bist du da?
ich bin da, ja. Ich trinke gerade eine Coke.
Ja, Coke. Hey. Und du bist auch in dem Land, in dem es erfunden ist, richtig?
Das ist korrekt.
Ich bin in dem Amerika. Es erfunden wurde.
Genau. Ich bin in Amerika. Ich war
du
sogar
bist
mal
in Amerika gereist. Super. Ja. Das ist das erste Mal, dass wir so weit voneinander entfernt sind und eine Folge nicht aufnehmen.
Das hört sich gar nicht so an.
Hört sich gar nicht so an. Du bist
Hoffen
ein bisschen,
wir mal.
Du bist ein bisschen leiser. Das hatten wir eben im Soundcheck schon so ein bisschen. Du hörst dich heute so ganz zahm an.
Ja, das ist ja, ich muss ja, da hier jetzt Trump gewählt ist, darf man nicht mehr so laut sein.
Oh Gott, ganz seine klein Äußerung. Mit Hut ist ja der Raphael. Oh fuck. Naja, aber er ist ja noch nicht im Amt.
Das stimmt.
Ja.
Das stimmt. Also heute ist das Thema Coca-Cola. Also wie wurde Coca-Cola zur Popkultur?
Ja, Wahnsinn. Du hattest erzählt, dass du ein Cola, so ein richtig, wir wollen ja erstmal anfangen, wie überhaupt ja. die letzte Woche war. Was ist dir alles so widerfahren in der letzten Woche? Du bist ja erst seit gestern in Amerika. Was ist alles davor so passiert?
Letzte Woche ist eigentlich gar nicht so viel passiert, außer einer Sache, die ich oder wir natürlich so vorher planen, dass wir den Tag fast nicht mehr mitbekommen, wenn es dann passiert, nämlich die Veröffentlichung der The Disco Boys Volume 24. Das ist also unsere 24. Compilation, die wir gemacht haben.
Geil.
Ich gehe davon aus, dass wir noch auch noch eine 25. machen, allein wegen der Zahl. Ja, aber die 24. mit zwei CDs, wie immer, gemixt. Man muss natürlich eins hervorheben, wir sind immer noch ein Team, was ein physisches Produkt veröffentlicht. Das kann man also als CD käuflich erwerben. Online-CD kaufen, also bei Amazon und Konsorten und natürlich in praktisch jedem Plattenladen kann man. Sagt man das überhaupt heute noch? Das ist auch so, genau wie das Handy, das Telefonsymbol auf dem Handy im Plattenladen. Das ist völliger Schwachsinn. Also da, wo man physische Tonträger noch kaufen kann, da kann man es kaufen, genau so.
Habt ihr da irgendwie Einblick in die Verkaufszahlen? Wer kauft sie? Ich frage mich häufig, wer kauft noch CDs? Das scheinen ja nicht wenig zu sein, ne?
Genau, es scheinen nicht wenig zu sein. Ich kenne die Zahlen nicht. Ich muss auch gestehen, dass mich das nicht wirklich interessiert. Aber es müssen noch so viele kaufen, dass nämlich die dafür verantwortlich sind, dass das Produkt im Laden steht, also unsere Plattenfirma, dieses Produkt noch macht. Sonst würden sie uns irgendwann sagen, es macht keinen Sinn mehr. So. Mhm. Für mich ist das eher so ein bisschen es geht mir da eigentlich nicht um die Anzahl der Tonträgerverkäufe, weil davon wird man nicht reich. Das ist auch ein Geheimnis, kann man jetzt mal verraten, was du sicherlich weißt, aber viele Hörer werden das nicht wissen. Von diesen Zahlen, selbst wenn sie relativ hoch sind, wird man nicht reich, weil wir natürlich viel, viel an Lizenzen abgeben müssen, für die Titel, die da drauf sind. Und da bleibt einfach im Endeffekt nicht so viel übrig. Es ist immer nur so ein Hebel. Also erstmal ist es ein werbesprechmäßiges Marketing-Tool. Also man macht das, weil damit man wahrgenommen wird, man ist noch da und wenn man eine physische CD macht, ist man noch besonders da. Das macht nämlich außer uns fast niemand mehr. Ich weiß noch, dass wir mal die Bravo-Hits in der Werbeagentur, die ich früher hatte, mit das Produkt ja betreut, da war der Peak, also die Höchstzahl, die mal verkauft wurde in der Zeit, wo wir Werbung dafür gemacht haben, haben wir auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, passt aber ganz gut, über 2 Millionen und die Bravo-Hits wurde 4-mal im Jahr gemacht.
Ja.
Die, soweit ich weiß, liegt die jetzt weit unter 200.000. Das sind so ungefähr die Relationen und gut, wir haben damals noch keine Compilations gemacht mit unserer Marke Disco Boys, aber die wird natürlich heute auch weniger verkauft sein als vor 24 Jahren.
Aber gemessen an allen anderen CDs, glaube ich, chartet die ja immer noch richtig gut, ne?
Die ist Platz 1 oder 2 sogar, wenn ich mich nicht irre. Genau. Aber das
liegt, ich meine, da steckt ja auch viel Leidenschaft rein. Ich meine, das ist ja immer alles wirklich genau überlegt und auch perfekt gemixt von euch. Das gibt es halt nicht zweimal, ne? Das ist ein Unikat, wenn das auch gemixt ist von euch, ne?
Absolut. Und das ist das, was du online nicht so gut kriegst, diese Mixed Versions. Mhm. Die sind natürlich auf der CD, ist klar, ist immer gemixt. Ne? Aber sie leidet natürlich, das Produkt leidet natürlich unter der Tatsache, dass man einfach nicht alles das draufkriegt, was wir eigentlich draufkriegen wollen, weil wir die Lizenzen oft von den anderen Titeln nicht bekommen, so wie wir sie wollen. Aber das ist ein ganz komplexes, großes Thema. Ich finde sie trotzdem gut am Ende und es ist ein Collectors Item. Wir kriegen Bilder geschickt von Fans, die alle 24 CDs haben. Die legen die auf den Boden, fotografieren sie und ich weiß, dass die Volume 1, die gehabt, die ich, das wird immer noch so sein, die kostet teilweise über 300 €, wenn du sie bei eBay kaufst, weil sie halt einfach nicht, damals, die Lizenzen laufen immer nach
Die
5 Jahren
alte,
aus, dann
die
gibt es sie
erste
nicht
hatte ja noch
mehr.
euer altes Logo, ne?
Genau, ja, auch ein Prozess gewesen. Also wir hatten drei Logos mal ganz am Anfang, so ein bisschen oldschool, dann hatten wir so ein Disco-mäßiges, das war wirklich 99, 2000 und das ist auch auf der ersten CD drauf und ab der zweiten ist es das, was wir heute auch noch haben. Genau.
Ja, kann man ja auch mal erklären. Ich hänge da tatsächlich auch ein bisschen mit drin, weil ich das damals mit begleitet habe als Artdirektor und habe
Selbst welche gestaltet, ich erinnere mich.
genau, exakt. Und das Logo auch optimiert und irgendwie die Kampagnen da gemacht und so. Und jedes Mal, wenn sie rauskommt, eine neue rauskommt und die Zahl daneben steht, denke ich so, ah, okay, so lange ist das jetzt schon her. Aber richtig toll, nicht?
Wir
Ja,
sind noch
sehr schön.
dabei.
Ja, cool. Meine letzte Woche war eigentlich eher, ja, so Planung, wie jetzt so die Zukunft ausschaut mit meiner Marketingstrategie. Ich habe ja ganz, ganz viele neue Songs in der Pipe und will jetzt tatsächlich auch bei TikTok einsteigen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Wird
Ja,
einem
als Teilhaber.
von allen Seiten halt geraten. Bloß das bedeutet einfach auch viel Content und viel Planung. Aber ich glaube, da darf man sich gar nicht so verrückt machen, weil ich mir wiederum auch von vielen Menschen, die das tun, habe sagen lassen, dass man sich da auch ja, so Strategien einfallen lassen kann, wie man halt überall, wo man halt gerade so ist, einfach auch so mal so ein 9 zu 16 Video aufnehmen kann. Da versuche ich mich gerade so ein bisschen reinzudenken. Ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Aber wir wollten ja auch Tipps noch abgeben, ne? Was ist dir an Songs über den Weg gelaufen,
Ja,
Raphael?
also ich habe einen Song und einen Nicht-Song als Tipp. Ich finde, man kann auch mal andere Tipps geben.
Ja, auf jeden Fall, geil.
Ich habe wieder so einen Remix von einem 80er-Jahres-Song. Der ist zwar jetzt auch schon älter, den habe ich nämlich im Zuge meiner, am letzten Samstag hatte ich ja meine Welcome to the Roberts Party in der Dorian Lounge. Also mein eigenes, das ist ja auch mein Club, aber ein Abend, wo ich meine eigene Veranstaltung dort hatte. Und da sammle ich dann, suche ich immer noch mal vor, so ein paar Sachen, wo man ein paar, ich sag mal, nicht Remixe von 80er-Jahre-Sachen findet, sondern gut gemachte Edits. Also die das nicht komplett zerstören, den Song, und so ins Jahr 2024 katapultieren, sondern einfach die so gut gemacht sind, dass man auf jeden Fall hört, es ist anders, aber es ist fast noch wie das Original. Und da habe ich eins gefunden und das würde ich als Tipp gerne mal abgeben. Kennen vielleicht viele Living on the Ceiling von Blancmange. Ich denke mal 82, weiß nicht auswendig. Und das in einem Vince Clarke Remix. Also Vince Clarke, ne, Gründer von, ein Mitbegründer von Depeche Mode, der später dann Erasure und, also Yazoo und Erasure gemacht hat. Der ist sehr fleißig im Remixen von solchen Sachen. Und wenn man die Sachen hört, denkt man krass, der, wie lange ist der jetzt dabei? 45 Jahre oder so. Und der
Und
macht
der
die
Remix
Sachen
ist auch
heute.
von damals.
Nee, der Remix ist neu. Deswegen ja, ich
Ach
wollte dich gerade
so.
erklären. Er macht viele neue Remixe von alten Sachen heute noch. Also, was heißt noch eigentlich eher wieder? Ich habe den 20 Jahre praktisch nicht wahrgenommen als Remixer.
Ja.
Der hat auch neulich ein OMD-Stück Remix und so. Und der Remix ist, das ist ja nicht wirklich, das ist zwar ein Remix, aber das ist jetzt nicht völlig anders. Aber es ist sowas, wo du denkst, super, einen total modernen Sound eigentlich, aber eigentlich die Urversion nicht total
Ja,
vermurkst.
das ist immer
Also,
das Allerbeste, finde ich.
genau.
Da
So, mein
wollen wir ja auch
zweiter.
demnächst mal hin mit einer Neon Vibes Folge. Thema Maxi-Version. In den 80ern war es halt gang und gäbe, dass es zu jeder Single-Version auch eine lange Version gibt. Und ich fand das damals ganz schlimm, als dann die 90er aufkamen und auf einmal irgendwie Remixe aufkamen, die aber mit dem Original irgendwie herzlich wenig zu tun hatten. Ich finde das auch toll, wenn der Geist eines Songs erhalten bleibt. Und die heißen dann auch Vince Clarke
Der
Remixes,
heißt
oder?
wirklich, also Blancmange, Living on the Ceiling im Vince, der Remix heißt Vince Clarke Remix, genau. Den
Super.
gibt es auch garantiert bei Spotify, schätze ich mal,
Ah, cool, ja.
für die ganz bequem, genau.
Tun wir den in unsere Playlist.
Und
Dann
ich habe
wird
aber noch einen
das
zweiten
cool.
Tipp, einen ganz kurzen. Das habe ich nämlich letzte Woche schon gemacht. Wir machen jetzt so voll oldschool-mäßig, nicht jetzt, das machen wir schon lange, so Spieleabende zu Hause bei mir. Also wo Jungs, Mädels kommen und dann spielen wir.
Super.
Und wir spielen
An
ganz
einem
offen.
war ich sogar mal dabei vor kurzem.
Aha, okay, stimmt. Und dann machen wir so, oft spielen wir das Spiel Anno Domini, das ist, werden vielleicht einige kennen, da geht es eigentlich nur darum, Themen, bestimmte Themen in zeitliche Reihenfolgen zu sortieren und das ist eigentlich der Inhalt des Spiels, ich will das Spiel jetzt nicht erklären, aber es gibt ein Spiel, das heißt Hitster, ich weiß nicht, ob du das kennst.
Oh, aber das kann doch nicht wahr sein. Das habe ich letztens in einer Spieleabteilung gesehen und extra ein Foto von gemacht.
Ja, das spielen wir nämlich auch schon länger und das gab sogar mal verschiedene Hitster, also Hitster-Themen. Also wir haben im Spiel immer das Allgemeine. Kurz erklärt, da geht es darum, dass man nämlich auch Musiktitel in eine zeitliche Reihenfolge sortiert.
Super.
Das heißt, jeder hat so einen Stapel Karten vor sich liegen und dann wird, wenn man dran ist, scannt man seine Karte mit dem Handy und dann landet man bei Spotify und der Song läuft ab. Und dann müssen alle raten, oder man muss selber, der dran ist, muss halt raten, in welcher Zeit war der Titel und
Super.
sortiert den in die Reihenfolge ein, die schon auf dem Tisch liegt von den
Das ist
Vorspielern.
natürlich ein
So.
Spiel, Raphael,
Ja,
das
da,
wie für uns gemacht ist,
genau.
wo aber alle anderen, die da wahrscheinlich in der Runde sitzen, total die Arschkarte haben.
Deswegen spielen die nicht so gern mit
Die
mir.
Spiele findest du natürlich am allergeilsten, weil du sie alle total absahnst.
Deswegen schlage ich es vor. Also fand ich eigentlich ein nettes Spiel, auch so
Voll.
schön modern mit Verbindungen, also mit QR-Code scannen und dann läuft der Titel ab und dann kann man die Karte auf den Tisch legen. Also eine schöne Kombination aus
Schön
analog
interaktiv,
und
ja.
digital, genau. So, das war's von mir.
Super. Ja, cool. Sollten wir vielleicht auch mal zusammen spielen oder so?
Das wird besonders lustig.
Ja. Ja, mein Tipp ist von meinen All-Time-Heroes Duran Duran. Die haben ja letztes Jahr ein Halloween-Album rausgebracht. Dance Macabre heißt das. Und das haben die so also wirklich nebenbei fast aus dem Hut gezaubert. Und da sieht man es halt, ne? Irgendwie, wenn Dinge so ja aus dem Nichts heraus eine Idee entsteht, dann werden Dinge häufig so authentisch und die Platte ist grandios toll. Und wie das heutzutage ja häufig vermarktet wird, ein Jahr später kommt dann ja nochmal eine Deluxe-Version raus mit extra Titeln und so. Und so haben sie es halt dieses Jahr halt auch gemacht und haben eine ganz tolle Coverversion von ELO drauf. Und zwar Evil Woman. Das haben sie gecovert. Und man hört unverkennbar Duran Duran. Also man weiß auf jeden Fall, okay, das ist eine Duran Duran-Version von einem ELO-Song. Ich wusste am Anfang nicht, dass der von ELO ist. Ich dachte irgendwie, es ist von der Band selbst geschrieben. Aber wenn man es dann weiß, dann merkt man auch, dass die Komposition wirklich auch von ELO ist. Ich habe mir das Original dann nochmal angehört und bin nochmal ein bisschen in die Zeit eingetaucht. Und unverkennbar ELO-Komposition, aber interpretiert von Duran Duran. Evil Woman, unbedingt mal reinhören, tue ich auch in die Liste rein.
Ja, kenne ich sogar, fand's auch super.
Die Duran-Version oder die?
Ja, das Original natürlich auch, aber
Ja.
das ist genau sehr kreativ umgesetzt.
Ja, das ist vor allen Dingen, das hat diese End-70s Dance-Vibes trotzdem noch bewahrt, ne?
Ja,
Ja.
das stimmt. Ja,
Ja,
wollen wir
wunderbar.
anfangen?
Dann wollen wir uns mal unserem Hauptthema widmen, Coca-Cola. Raphael, du hast mir mal erzählt, dass du ein großer Fan von Coca-Cola in deiner Kindheit auch warst, ne?
Das ist schon der interessante Satz. Wie kann man Fan von einem Getränk sein? Also, das ist schon absurd. Ich war halt Fan von der Marke, ohne dass ich damals drüber nachgedacht habe, wieso finde ich diese Marke so toll? Es lag natürlich an dem genialen Marketing über 100 Jahre von dieser Marke, die einen dann nicht nur süchtig nach dem Getränk, sondern eben auch nach der Marke gemacht hat. Genau, ich
Ja.
habe in der Zeit, das ist schon lange her, also es ist jetzt, ich sag mal, Ende 70er, Anfang 80er gewesen, habe ich alles gesammelt, was, wie wahrscheinlich tausende andere auch, wo die Marke Coca-Cola drauf stand. Ich kann mich an eine Anekdote erinnern, da war ich mit der Familie und meinem besten Freund in Spanien 1983 in Laredo, das ist so südwestlich von San Sebastian, also an der Atlantikküste. Und da gab es so eine Bar oder was war, glaube ich, eine Bar, die hatten so ein schönes quadratisches Metallschild, Coca-Cola-Metallschild. Und da sind wir nachts hin und da habe ich mit Räuberleiter, haben wir dann dieses Schild abgeschraubt und
Ach, super,
mitgenommen.
echt.
Doch, das war dann, hing dann noch ein paar Jahre in meinem Kinderzimmer, dieses
Ach,
Metallschild.
super. Das ist ja toll. Das ist aber auch ein schönes Andenken an den Urlaub, ne?
Ja, ist auch ein schönes Andenken an die Bar, glaube ich. Also auch für die Bar besonders. Sie am nächsten Tag ankam, das Schild war weg. Aber das ist ja eh gesponsert, schätze ich mal. Das werden die ja nicht selbst bezahlen.
Ja, aber du, mir ging das tatsächlich auch so. Ich habe auch Cola gesammelt. Und ja, bei mir kamen auch noch diese Knibbelbilder dazu. Kannst du dich an die erinnern?
Im Deckel drin.
Genau. Das war auch, das muss auch ungefähr 83 gewesen sein. Ich erinnere mich an die ganzen Neue Deutsche Welle Bands und Stars. Und die konntest du sammeln. Und die waren, nur kurz zur Erklärung, die waren in den Deckeln drin, oben drin in den Deckeln. Und dann hatte man, genau wie man, keine Ahnung, Fußballbilder gesammelt hat und extra so ein Klebeheft hatte, hatte man eben auch so ein riesengroßes Poster, wo man diese Knibbelbilder raufkleben konnte. Das waren halt so runde Teile, wo dann halt auch mit einem schönen Artwork, wenn ich mich richtig erinnere, diese ganzen Bands drauf waren. Nena und
Ich bin mir nicht sicher, dass diese Knibbelbilder, die gab es ja, glaube ich, noch ziemlich lange. Also ich habe das so nie gesammelt, aber ich weiß, dass die gab. Ich meine auch, das gäbe es jetzt noch lange nachher gegeben, noch, also nach dieser Zeit.
ja,
Bin mir aber nicht
glaube ich
sicher.
auch. Aber ich glaube, das war wirklich so Anfang der 80er ging das los mit den Knibbelbildern. Du, ich kann mich sogar erinnern. Also, wenn du schon so eine Geschichte erzählst, kann ich auch so eine Geschichte erzählen. Wir sind auf so einen Getränkemarkt, sind wir irgendwie zwar nicht eingebrochen, aber über den Zaun geklettert, weil wir einige Knibbelbilder noch nicht hatten, um dann irgendwie die aus den Flaschen da rauszuknibbeln. Das weiß ich noch. Ja.
Kriminell. Aber ich habe auch noch eine Anekdote zu Cola-Dosen, weil ich habe vor allen Dingen nicht nur man muss immer sagen, Coca-Cola-Produkte gesammelt, sondern ich habe generell Getränkdosen damals gesammelt. Also mein ganzes Zimmer hatte Regale, wo aus aller Welt, die Welt war bis dahin noch relativ klein für mich, aber Getränkedosen waren. Und ich erinnere mich auch an einen Urlaub mit meinen Eltern in Südfrankreich, wo ich ganz viele französische Getränkedosen hatte, auch Coca-Cola und damals auch schon Cola Light, glaube ich. Dosen und die habe ich auf den Schrank in unserem Hotel alle gestellt, nach so eine Woche lang gesammelt, richtig viele. Dann kommen wir irgendwann nach Hause vom Strand, alle weg. Hat die Putzfrau alle weggeschmissen. Doch, weil die,
Nein.
ja doch, die dachte halt, okay, ist ja leer.
Sind ja Dosen, ne?
Ja, sind ja leere Dosen, genau.
Ja,
Naja, das
krass.
war auch nicht
Ich
so.
hatte so eine große Sitztonne.
Die hatte ich auch. Die hatte ich
Ja?
auch. Ja,
Ach,
ja,
okay.
ja. Als Cola-Dose, ne? Ja.
Ja, als Cola-Dose.
So, aber das sind ja lustige Anekdoten von uns, aber was hat das jetzt mit der Marketing? Das sind gute Beispiele, die erklären, warum Coca-Cola so ein eigentlich ein sehr gutes Marketing gemacht hat. Das kann man nicht anders sagen.
Ja, total. Aber ich glaube, da macht es mal Sinn, komplett zurück in die Zeit zu gehen, oder? Was meinst du?
Ja, klar.
Ja,
Also
also ich,
wo kommt's her, ne? Wo kommt alles her?
also genau, aus den Staaten, nämlich ganz genau genommen Atlanta. 1985 gab es einen Apotheker namens John Pemberton.
1885.
Entschuldigung,
Darf ich dich
1885.
korrigieren?
I'm sorry, ja, 1885. Gab es einen Apotheker John Pemberton, der so einen so 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 sich so, so eine neue Mischung zusammengebraut hat, so eine Mischung aus Wein und Coca-Blättern und nannte das French Wine Coca. Und nun muss man wissen, 1885 war Koks tatsächlich noch legal. Das galt als Potenz und als Heilmittel. Und ja, und dieser John Pemberton hat sich halt da sowas zusammengebraut und das war relativ beliebt. Nun muss man dazu sagen, hat er das natürlich nur, glaube ich, so in seiner Apotheke verkauft und stoßt dann auf einen gewissen Frank Robinson, der ein Jahr später, 1886, auf dieses Getränk aufmerksam wurde und das ganz toll fand, weil es auch bekannt war dafür, Kopfschmerzen zu heilen. Und der war da so begeistert von dieser Frank Robinson, dass er dem John Pemberton vorschlug: Mensch, sag mal, eigentlich müssen wir da eigentlich ein ganz großes Ding draus machen. Wie wär's? Und so kam es zu dieser Partnerschaft. Und Frank Robinson hat dann im Grunde die ersten Marketing- und Werbeideen gehabt und hat dem John Pemberton vorgeschlagen, es vielleicht auch mal umzunennen. Und so kamen die halt auf den Namen Coca-Cola, eben wegen dieser Mischung aus Coca-Blättern und Cola-Nüssen.
Das und Koffein.
Genau, ja. Ja, und da Sprudelwasser damals, was es auch nur in Apotheken gab, als gesund galt und ja, man in Drogerien halt so ein Zapfhahn hatte, wo man sich das raussprudeln konnte, war dann die Mischung perfekt. Ja, so wurde Coca-Cola erfunden von den beiden. Nun muss man aber dazu sagen, dass aufgrund der Prohibitionszeit gar nicht Koks das Problem war, sondern eher Wein. Und genau deswegen hat sich der Pemberton sich eine andere Rezeptur einfallen lassen, nämlich tatsächlich eine Tüte Zucker mit so ein bisschen Aromaöl und Karamellfarbstoff. Und so haben die dann ihre neue Rezeptur auf den Markt gebracht. Diese Partnerschaft hielt aber gar nicht so lang, weil man muss dazu sagen, der Erfinder John Pemberton war im Bürgerkrieg der Vereinigten Staaten schwer verletzt, stark morphiumsüchtig und pleite. Und deswegen hat er seine Anteile verkauft. Und der Robinson, sein Partner, war aber gar nicht an den Rechten beteiligt. Und das hat ihm so ein bisschen das Herz gebrochen. Und als der Erfinder John Pemberton dann irgendwann starb, hat er sämtliche Leute aufgesucht, die die Anteile gekauft haben und war dann nicht von abzubringen, war sehr, sehr leidenschaftlich dabei und wollte unbedingt seine Idee retten und hat dann tatsächlich einen sehr wichtigen Menschen gefunden, den Herrn Candler. Und der hat tatsächlich sämtliche anderen Marketing-Teilhaber aufgesucht und deren Anteile aufgekauft, inklusive auch die Anteile von dem John Pemberton, kurz bevor er starb. Und so kam es halt zu dieser Partnerschaft, Candler und Robinson. Und Robinson konnte im Grunde seine Ideen weiter umsetzen. Und dann ab 1888 haben sie tatsächlich diese erste Marketingstrategie auf die Beine gebracht mit dem legendären Satz: Trink Coca-Cola, drink Coca-Cola, köstlich und erfrischend. Das war tatsächlich damals schon der erste Slogan von Coca-Cola.
Genau. Was man aber noch dazu sagen muss, ist, dass die ganze Verkaufsstrategie geändert hat von einem Medizinprodukt hin zu einem Erfrischungsgetränk. Denn alle waren der Meinung, das war vorher, war das als Medizin gedacht. Ne? Er wollte sich auch, also der ja. Pemberton wollte, hat das auch erfunden, um seine eigenen Leiden, seine eigene Morphiumsucht zu behandeln.
Ja.
Und bis dahin war das einfach ein Medizinprodukt, aber jeder hat schon gewusst, damit werden wir alle nicht reich. Wir müssen, und das kam aber gut an, das Getränk, weil es einfach gut schmeckte, auch wenn es Medizin war. Und dann haben sie einen Erfrischungstrink draus gemacht. Und 1892 haben die beiden die Coca-Cola Company in Atlanta gegründet.
Ja, Wahnsinn.
Genau. Und das war so erfolgreich, und das gibt es ein paar lustige Anekdoten, dass es so viele Nachahmerprodukte gab, die alle sich alle Cola nannten. Und dagegen sind die vorgegangen, waren schon so erfolgreich, dass sie wirklich, ich habe das mal nachgelesen, 7000 Marken verboten haben. Und er hat ein Buch über die Coca-Cola-Rechte geschrieben. Das ist 650 Seiten dick.
Ach, krass. Ja, aber Pepsi haben sie nicht zu fassen gekriegt, ne?
Pepsi haben sie nicht zu fassen gekriegt. Das war, das haben sie versucht, haben es nicht geschafft. Ich habe den Grund vergessen. Das haben sie nicht geschafft, genau. Das war in den 70er Jahren. Nee, eigentlich war es ja schon, glaube ich, viel früher, aber die richtige Auseinandersetzung war, glaube ich, 70er, 80er Jahre. Aber es gab noch ein paar Sachen, die den Erfolg von Coca-Cola stark beeinflusst haben, nämlich die Erfindung des Kühlschranks 1926. Auch interessant, weil bis dahin konnte man nur eine Flasche kaufen in der Apotheke oder in der Drogerie und hat die dann getrunken. Wenn überhaupt, also ne, die konnte man nicht mit nach Hause nehmen, weil die ist warm geworden und schmeckte das nicht mehr. Das war immer das Produkt, was du sofort trinken musstest. Und durch den Kühlschrank konnte man überhaupt auch erst das ganze Thema in Flaschen anbieten. Und das war ganz interessant. Also diese Zeit, wo es halt noch keinen Kühlschrank gab vorher, zum Beispiel.
Ja, aber wo du gerade sagst, Flaschen, also diese Pepsi-Geschichte, die ist ja, die ist nach meiner Information weitaus früher an den Start gegangen. Ne? Also Pepsi Cola ist, glaube ich, Mitte der 1890er an den Start gegangen. Und die haben das aber damals anders verkauft. Die haben zwar eine ähnliche Rezeptur gehabt, aber die haben nach meiner Information eher darauf gesetzt, auf Gesundheit gesetzt, weil Coca-Cola damals ja eben noch wegen ihrer Rezeptur als Süchtigmacher galt. Und genau deswegen hat Coca-Cola sie damals nicht zu fassen gekriegt. Und dann hat Pepsi einen entscheidenden Move gemacht. Die haben im Vergleich zu Coca-Cola die Händler dafür begeistern können, weil sie den Händlern es selbst überlassen haben, die Flaschen und die Rezeptur abzufüllen. Und da war Coca-Cola noch gar nicht so weit. Und das hat im Grunde Pepsi denen vorgemacht. Und
Okay.
praktisch auch wirklich an, Händler Anteile angeboten, wenn sie die Marke Pepsi verkaufen und nicht Coca-Cola. Und so ist dieses Paralleluniversum sozusagen losgegangen von Pepsi-Cola. Ja.
Interessant.
Ja, absolut. Das ist
So,
echt
und
spannend.
wie wurde das Thema dann zu einem popkulturellen Thema?
Ja, das ist ja sowieso auch eine spannende Geschichte, ne? Also generell hat ja Werbung, da hatten wir häufiger schon drüber gesprochen, auch einen ganz, ganz, ganz großen Einfluss. Ich glaube, bei Coca-Cola war es einfach, waren es die genialen Einfälle von Robinson, der halt zum Beispiel eben auch die ersten Werbekoupons rausbrachte. Das war auch so um die Zeit 1882, als sie ihre Coca-Cola Company gegründet hatten. Da haben sie sich überlegt, Mensch, wir geben Gutscheine raus für eine freie Coca-Cola. Und alle anderen haben ihn angeguckt, wie jetzt, da verschenken wir doch Geld. Also so eine Marketingstrategie gab es einfach noch nicht, dass man Gutscheine verteilt und darauf gesetzt hat, dass den Leuten das so gut schmeckt, dass sie dann, wenn sie es einmal probiert haben, es sowieso kaufen. Also so eine Art Marketingstrategie gab es Ende des 19. Jahrhunderts noch nicht. Und deswegen hat auch das wirklich Marketingmaßstäbe gesetzt. Ja, und dann ging es halt ins 20. Jahrhundert, ne?
Genau, und ich glaube, ich meine, Coca-Cola wäre in den 20ern die erste Marke gewesen, die Olympische Spiele gesponsert hat. Also das so nach dem Motto, das erste offizielle
Wow, ja.
Erfrischungsgetränk der Olympischen Spiele. Und danach haben das alle gemacht und Coca-Cola macht es auch noch bis heute. Also wir reden dann hier ganz klar über sowas, dieses Thema Markenimage-Gestaltung. Also, ne, dass man das. Und das lief bei Coca-Cola immer über den Aspekt Lifestyle und Sport und Musik. Ganz interessant.
Und dann haben wir ja auch noch das ganz große Thema Weihnachten bei Coca-Cola, oder?
Ja, gut, die Story kennt wahrscheinlich jeder.
Ja, und wann war das? Das
Das
war
war
doch
in
so in den 30ern,
den 30er
oder?
Jahren,
Ja.
wo sie den Weihnachtsmann. Sie haben nicht den Weihnachtsmann erfunden, glaube ich, was immer alle so. Das ist ein Mythos. Den
Nee,
gab es
das glaube
schon.
ich
Der
auch.
sah
Das
nur
glaube ich auch
anders
nicht.
aus.
Aber
Der
sie,
war,
genau, die haben den einfach anders dargestellt,
der
ne?
hatte andere Farben, der hatte einen anderen Bart und die haben ihn einfach als. Ich glaube nicht mal, dass die Idee war, wir gestalten den Weihnachtsmann neu, sondern wir machen einen Weihnachtsmann für Coca-Cola. Dass heute der Weihnachtsmann so aussieht wie der Coca-Cola-Weihnachtsmann, ich glaube, das war nicht der Plan. Aber es ist ein schöner Beweis dafür, wie gutes Marketing funktionieren kann.
Ja, Wahnsinn.
Die haben auch,
Übrigens.
Coca-Cola hat auch in den 30ern zum Beispiel, die Erfindung der Getränkeautomaten ist nur so expandiert, weil Coca-Cola hauptsächlich daran beteiligt war. Also
Ja.
die haben an 1,5 Millionen Tankstellen Getränkeautomaten aufgestellt. Das gab es bis dahin noch gar nicht. Das war Anfang der
Ja.
30er Jahre. Und auch so ein Thema. Man konnte also wirklich überall Coca-Cola bekommen. Also mehr als jedes andere Getränk.
Ja, und so wurde es langsam verbreitet, ne?
Genau.
Übrigens, wo wir gerade bei dem Thema sind, im Zuge der Vorbereitungen sind mir auch so ein paar interessante Sachen, über den Weg gelaufen. Es gab zum Beispiel um die Jahrhundertwende war der Vorgänger der Musikbox eine Pianola. Wusstest du das? Eine Pianola ist.
Die Pianola, Chris. Das ist der, wenn du warst leider noch nie auf meinem Vortrag über die Geschichte der elektronischen Clubmusik. Diese Geschichte fängt an mit der Pianola. Das ist der erste Satz, den ich sage.
Ach geil. Ja, dann erzähl doch mal.
Naja, die Pianola war im Grunde das erste elektronische Instrument, weil was nicht von einem Mensch bedient wurde, sondern das war das automatisch spielende Klavier mit Lochkarten.
Genau.
Und das ist natürlich jetzt nicht wirklich musikalisch inhaltlich der Ursprung, aber man kann sagen, das war das erste Mal, dass Musik sozusagen, na genau, also nicht durch den Mensch gespielt wurde, sondern durch eine Automatik. So, und so fing eigentlich das an, das Thema. 1885.
Ja. Ja, cool. Und da hatten dann auch so Bars und Vergnügungsorte halt so eine Pianola stehen, ne?
Ja, nicht,
Und
nicht alle.
konnte man da auch dann die Songs auswechseln oder waren das so? Ich
Ja,
habe
klar.
jetzt so, weißt du, diese Spieluhren irgendwie im Hinterkopf, ne, die man
Ja,
so
klar.
drehen kann, wo so Knöpfe drauf sind. Und die konnte man dann ändern,
Genau,
wahrscheinlich.
durch Lochkarten. Das war ja das mit du konntest verschiedene Lochkarten reinschieben und dann
Ja.
spielten die auch verschiedene Sachen. Genau.
Ach, Wahnsinn.
Das kennt man so viel aus der Stummfilmzeit noch so. Ich
Ja.
glaube, da meine ich mich an Filme zu erinnern, jetzt nicht aus
Ja,
der
ja.
Zeit, habe ich noch nicht gelebt, aber wenn man die später gesehen hat, dass diese selbstspielenden Klaviere, das war schon spektakulär.
Ja, aber ich finde das immer so toll, wenn man sich so solche Sachen vor Augen führt, ne? Also wie die Zeit drumherum einfach war, ne? Dann wird einem auch viel klarer, wie der Markt jetzt für so ein Getränk auch, wie jungfräulich so ein Markt für so ein Getränk noch war.
Ja, klar. Also bei Coca-Cola ist das Besondere eben, dass die viele Sachen eingeführt haben, die heute völlig normal sind, die damals halt neu waren. Wie zum Beispiel, dass sie auch das Militär gesponsert haben. Ne? Also dass sie
Ja.
durch Lobbyarbeit in Amerika haben sie es hingekriegt, dass sie praktisch jedem Soldat auf der Welt im Krieg, also amerikanischen Soldaten, besonders im Zweiten Weltkrieg, eine Coke zur Verfügung stellen konnten. Und nach diesem, so dieses Thema, so Coke ist Patriotismus, dieses Gefühl, a taste of home, also Coke ist das Gefühl der Heimat irgendwie. Ne? Und interessant im Vergleich in Deutschland, das wirst du wissen, schätze ich mal, die Geschichte fand ich immer schon toll, weil man sie nicht unbedingt so kennt. In Deutschland gab es während des Krieges ja keine Coca-Cola, nicht weil die es nicht vertrieben wurde, sondern aufgrund von Rohstoffmangel konnte man irgendwann keine Coca-Cola mehr herstellen. Und dann Coca-Cola-Sitz in Deutschland war schon, glaube ich, seit den 20er Jahren Essen. Das ist, meine ich, auch heute sogar noch. Und die haben dann die Fanta erfunden.
Ah, okay, ja, stimmt.
Also Coca-Cola Essen hat in Deutschland die Fanta erfunden als Ersatz für Coca-Cola. Und die hat Coca-Cola weltweit dann übernommen. Es
Ach,
gab
wow.
im Krieg hier in Deutschland nur die Fanta, nicht die Cola.
Und es gab keine Orangenlimonade in den Staaten?
Ganz bestimmt gab es die, aber Coca-Cola hatte ja so eine Marktmacht, dass als die von Coca-Cola gab es keine. Aber es gab natürlich andere, aber die deutsche Fanta wurde dann weltweit von Coca-Cola vermarktet und
Ja.
mit den Mitteln haben die das natürlich in den USA auch wahrscheinlich zur erfolgreichsten Orangenlimonade gebracht, schätze ich mal.
Aber erklär noch mal bitte. Also anstelle von Coca-Cola wurde Fanta erfunden.
Genau. Ja gut,
Und war
du bist jetzt die Firma Coca-Cola in Deutschland und kannst dein eigentliches Getränk nicht verkaufen. Dann haben sie hier einfach was anderes erfunden,
ja, okay.
damit sie Umsatz machen.
Und aus welchen Gründen durfte Coca-Cola nicht hergestellt werden?
Es durfte,
Rohstoffmangel, sagtest du gerade,
ja,
aber
ja,
was
es durfte
ist der
nicht. Es
Unterschied zwischen einer Fanta?
naja, das waren ganz andere Zutaten. Die klassischen Coca-Cola-Zutaten gab es nicht. Und
Okay.
Fanta haben sie halt aus anderen, ich weiß nicht mehr, was es war. Das waren, glaube ich, Abfallprodukte aus der Lebensmittelindustrie. So fingen die, glaube ich, an, Fanta zu entwickeln. Aber leg mich nicht fest, ich weiß es nicht genau, so ähnlich war das. Und das ging halt. Also sie haben das gemacht, was ging. Und nicht das, was nicht ging. Und nicht ging Coca-Cola.
Ach, interessant, ne?
Ja. Coca-Cola hat, glaube ich, auch bei den Dosen diese Aufreißlasche erfunden. Die gab es vorher auch noch nicht. Da musstest du irgendwie zwei Löcher in die Dosen machen, damit da irgendwie war das so, keine Ahnung, das habe ich auch mal irgendwo gehört.
Ja.
Die haben das Klassische, was wir heute kennen, diesen Verschluss an der Dose auch erfunden.
Ja, was
In
heißt, was
den.
wir heute kennen? Der war ja wirklich bis in die späten 80er hinein noch so ein Abreißding, ne? Was du dann einfach weggeschmissen hast, ne?
Genau. Ja, gut, das
Also
haben die aber
die.
erfunden. Im Moment, das haben die erfunden.
Ja.
Das, was danach kam, das ist eine Weiterentwicklung gewesen. Aber vorher war das noch viel komplizierter. Da musstest du so eine Dose ganz anders aufmachen mit dem Werkzeug. Ich glaube, da gab es ein Werkzeug für, um diese Dosen aufzumachen.
Ach, Wahnsinn.
Ja, und das hat Coca-Cola auch entwickelt.
Ja.
Naja, und jetzt sind wir ja praktisch schon das war in den 60er Jahren, glaube ich, so. Aber das sind
Ja,
ja
was sie
alles.
aber auch immer verstanden hatten, da bist du ja auch gerade so ein bisschen hingekommen, ist eben auch Musik,
Genau.
mit Musik eben ihr Produkt zu verkaufen und zu vermarkten, ne?
Genau. Also jetzt kommen wir nämlich eigentlich zu diesen sozusagen den Soft Skills. Also das war ja alles sehr technisch bis eben. Auch die Entwicklung von einer, das muss auch mal auch sagen, 82 die Diet Coke entwickelt als Parallelprodukt. Haben sie übrigens, das wusste ich, in den 60ern schon früher gab es ein Produkt, das hieß Tab von Coca-Cola. Auch
Ja.
Zero, ohne Zucker, ist total
Genau.
gefloppt. Aber was auch interessant ist, Pepsi Light gab es schon früher, als weit, weit früher vor der Diet Coke. Also eine Pepsi Light gab es schon 1964, die Diet Coke erst 82.
Ja,
Und
Anfang der 80er haben sie die Diet Coke entwickelt, ne?
genau, und in
Da haben sie
Deutschland
wirklich hin und
Cola
her
Light.
überlegt, irgendwie, ob sie da, wenn sie das jetzt machen, ein großes Konkurrenzprodukt zur Tab erstellen. Ist Tab denn auch von Coca-Cola gewesen?
Ja, eben. Coca-Cola hat Tab damals gemacht und ist gefloppt. Das Tab sollte das sozusagen das zuckerfreie Coca-Cola sein. Und es hat
Ja.
nicht funktioniert. Weil halt da Tab drauf stand und nicht Coca-Cola. Ne? Nicht wie bei Cola Light hier in Europa oder in Deutschland oder Diet Coke in Amerika. Da stand ja Cola drauf, also Coke drauf. Da stand da nicht drauf und hat's nicht funktioniert. Aber da haben sie viele Versuche gemacht, es gab auch mal eine New Coke, haben sie dann wieder zurückgezogen in den 80ern, hat nicht
Ja,
funktioniert.
aber das ist spannend. Da können wir gleich nochmal irgendwie ein bisschen näher drauf zu sprechen kommen. Aber ich wollte nochmal zurück zu den Werbesongs so. Also der ikonischste ist doch eigentlich der Song von 1971, ne? I'd like to buy the world a Coke.
Genau.
Das ist ja halt so ein im Grunde Werbefilm, wo sie in Italien sämtliche Menschen sämtlicher Nationalitäten zusammengetrommelt haben und denen haben sie allen eine Coke in die Hand gedrückt und dann haben sie da irgendwie so einen sehr, sehr weltvereinenden Song komponieren lassen und das wurde halt zu so einem Überhit, ne?
Genau. Ich würde der Welt gerne ein Haus kaufen und es mit Liebe einrichten. Apfelbäume und Honigbienen züchten und schneeweiße Turteltauben. Ich würde der Welt gerne das Singen beibringen in perfekter Harmonie. Ich würde der Welt gerne eine Cola kaufen und ihr Gesellschaft leisten.
Ja.
Das ist das einzig Wahre. Und dieser letzte Satz, that's the real thing, das war nämlich dann der Slogan.
Ja.
Was ein bescheuerter Text.
Ja, aber total geschickt, aber auch, ne? Also die Coke irgendwie mit eingebaut, so irgendwie in dieses Idealbild von allem.
Glück,
Also,
Harmonie.
ja.
Ich habe es natürlich nicht verstanden, weil damals konnte ich ja kein Englisch. Ich fand den Song aber gut, und wenn man den hört, das sollte man auch mal tun.
Absolut. I'd
I'd
like
like to
to
buy.
buy the world a Coke. Ja.
Ja.
Ich habe das auch nicht. Ich habe das, da war ich ja noch gar nicht geboren, 71, ne? Also du dürftest das ja irgendwie live mitgekriegt haben, alles. Aber
Naja, naja.
Quatsch. Nein, aber ich kannte den trotzdem er irgendwie 71 schon rauskam.
Ja,
Das hat sich
aber
irgendwie durch die
eben
ganzen
genau.
70er gezogen, oder?
Genau, aber was daran halt interessant ist dass halt dieses Marke und Musik, also eine Marke mit einem Musikimage aufladen, was total hängen bleibt. Es gibt ja viele Beispiele, wo es nicht funktioniert, aber das hat bei Coke immer funktioniert. Die hatten ja auch immer professionelle Testimonials, also sozusagen, oder prominente Testimonials. Also
Ja.
in ihren ganzen Werbungen haben sie immer Prominente eingesetzt, die der damaligen Popkultur entsprachen. Also Marilyn Monroe, Elvis Presley war dabei, Ray Charles, Falco hier Österreich, Avicii als DJ war dabei, Rita Ora,
Ja.
LeBron James, Taylor Swift, Selena Gomez. Also das haben die besser gemacht und mehr gemacht als ganz viele andere.
Ja, aber es gab ja eigentlich so in den, ich weiß nicht, 70ern und Anfang 80ern ja so eine kleine Durststrecke und dann hat Pepsi sie ja grandios überholt mit dem Signing von Michael Jackson, ne?
Ja, wobei das ist nur ein Teil dieser Kampagne gewesen. Der andere war ja, das nannte man ja die Cola Challenge, glaube ich, oder
Die
sowas.
Cola Challenge, genau.
Die
Da wollte
Cola
ich,
Challenge.
da, das meinte ich gerade, wo man eigentlich nochmal genauer rein muss, ne?
Ganz genau. Also nämlich die Idee, übrigens auch für uns in Deutschland, glaube ich, das erste Mal, dass wir vergleichende Werbung wahrgenommen haben. Also
Ja,
wo man
also
sagt,
an, wir reden hier von Anfang 80er Jahre, da gab es
genau.
den Cola-Krieg. Das ist auch wirklich überall so in den Geschichtsbüchern, also der Cola-Krieg, weil Pepsi nämlich begann mit einem Test im Grunde.
Also die haben Testimonials, die haben sich Leute von der Straße gesucht und haben auf der Straße einen Test gemacht. Also so würde heute man sagen, Blindverkostung, haben also praktisch mehrere, ich glaube wirklich nur diese beiden Produkte anonym testen lassen. Und dabei ist rausgekommen, dass Pepsi gewonnen hat, geschmacklich. Und das
Bei
wussten
den
die
meisten
Test
Leuten,
bei den meisten
interessanterweise.
Leuten, genau. Wahnsinnskampagne eigentlich. Und da war Michael Jackson mit eingebunden, genau.
Ja?
Ja.
Ich dachte, das war Anfang der 80er Jahre und das
Also ich weiß,
Integrieren von Michael
diese,
Jackson war dann nur noch so ein Sahnehäubchen, dachte ich
ich
immer.
meine, die Pepsi Challenge war, ich weiß es nicht mehr genau, 70er, 80er Jahre auf jeden Fall. Die war schon sehr früh in den
Ja.
80ern.
Also Fakt ist auf jeden Fall, dass Cola nachziehen musste. Coca-Cola musste nachziehen. Und die haben dann einen ja, ziemlichen Coup gelandet, von dem eigentlich bis heute umstritten ist, ob es wirklich Absicht war oder ob es eine Fügung war. Sie haben nämlich eine neue Rezeptur eingeführt namens New Coke. Und das war also wirklich ein sehr krasser Move, denn Coca-Cola galt ja, also mehr als 60 Jahre als unangefochtene Rezeptur. Und niemand hätte gedacht, dass die auch nur ansatzweise anfangen, über ihre Rezeptur nachzudenken. Und dann haben sie das tatsächlich gemacht und haben eine New Coke auf den Markt gebracht. Und das sorgte für sehr viel Negativaufsehen. Warum? Weil die Menschen halt sehr an den Coca-Cola-Geschmack gewöhnt waren und das auf sehr breite Ablehnung stieß. Und das führte dann eben dazu, dass Coca-Cola reagierte und dann am Ende die Classic Coke wieder einführte. Ich glaube dann, die New Coke haben sie dann als Coke 2 weitergeführt. Aber das zeigt halt echt, wie eng Markenidentität und Verbrauchervorlieben miteinander verwoben sind, ne?
Ja, vor allen Dingen ist das alles in einem halben Jahr passiert, 85.
Ja.
Also New Coke eingeführt und mo Monate später einen Rückschritt gemacht. Das, wenn man weiß, wie lange solche Kampagnen vorbereitet werden, mit wie viel Geld, das ist schon bemerkenswert.
Ja, aber ganz ehrlich, ne, das ist doch eigentlich, das meinst du nicht auch, dass es geplant gewesen ist?
Na, ich sag mal so, was für Coca-Cola sicherlich ein sehr interessantes Marketinginstrument ist, ist genau dieses Geheimnis der Rezeptur. Hält
Ja.
sich ja bis heute. Ist öffentlich, kann man bei Wikipedia nachlesen, das Geheimnis dieser Rezeptur. Das Einzige, was man nicht weiß, in welchen Mengenverhältnissen teilweise die Sachen gemischt werden. Aber, und der Geschmack angeblich weltweit sich auch nur daran unterscheidet, welcher Zucker genommen wird. Es wird in jedem Land und in jeder Region wird eine andere Art von Zucker genommen. Und in Deutschland zum Beispiel Zuckerrübe. Und deswegen schmeckt das anders, nicht wegen der Rezeptur. Und diese, aber trotzdem, dieses Geheimnis der Rezeptur ist ja ein einziges Marketing-Tool allein schon. Ganz interessant. Genauso wie, aber ich fand auch spannend, das habe ich dann irgendwann, irgendwann mal gelesen, dass diese Mythen, die sich da verbreiten, dass Cola Fleisch auflöst, ich erinnere mich noch an diese Filme im
Ja.
Fernsehen, wo sie dann ein Stück Fleisch und Cola getan haben, einen Tag im Kühlschrank stehen lassen, da war das
Ja,
nur noch halb
stimmt.
so groß. Das stimmt nicht, das ist völliger Quatsch. Genauso wie eben auch, dass die Süßstoffe in Cola Zero oder Cola Light so schädlich sind, ist nicht erwiesen, definitiv nicht erwiesen. Und das forscht man schon seit 10 Jahren oder seit 20 und bis heute sagt man eigentlich, dass da gibt es keinen Beweis für, dass das schädlich ist. Also, wo alle
Ja.
immer gesagt haben, ja klar, alle, aber kannst du nachlesen? Das Thema ist bei Weitem nicht so gravierend oder so bekannt, wie man immer dachte, schon vor 20 Jahren, dass Aspartam und Sucralose und solche Sachen
Aber
so.
ist Aspartam nicht auch im Laufe der Jahre verändert worden?
Naja, es ist ersetzt worden. Also ich glaube zum Beispiel diese, ich weiß nicht, war es die New Coke oder nee, es war die Coke Life, gab es ja mal. Die haben ja das,
Die
die
Grüne,
haben
ne?
die Grüne, die ja total gefloppt ist, die haben das ja mit Stevia ersetzt, einen Teil des
Stimmt,
Zuckers.
ja.
So, solche Sachen gibt es natürlich. Und wie gesagt, Sucralose ist eben nicht mehr Aspartam. Da sind viele solche angeblich schädlichen Dinge nicht so sehr drin, aber das ist alles nicht wirklich erwiesen, aber das wird natürlich immer Cola immer vorgeworfen. Interessanterweise ist übrigens auch dieses Koffein-Ding auch so ein. Es hat nur ein Fünftel so viel Koffein wie ein Kaffee, Coca-Cola. Also da musst du schon sehr viel trinken. Ich glaube, da gehört sehr viel Einbildung dazu, dass das so unglaublich fresh macht. Das Problem sind eher halt wirklich die 10% Zucker, die Cola hat. Das ist klar, nach wie vor. Aber man sagt ja auch, das Marketing, die Erfindung von. Es gibt zwei interessante Punkte zur Erfindung von der Diet Coke, also Cola Light oder Coke Zero. Kostet nur das ein Zehntel der Herstellung einer normalen Cola. Und das gesamte Marketing wird auch, also deswegen kann man da eigentlich, man kann, eigentlich ist es nicht die Idee, gesünder irgendwas zu machen, sondern die Idee, man kann eigentlich für weniger Geld mehr verkaufen mit diesem Produkt, interessanterweise. Aber insgesamt ist es auch so, dass du natürlich mit der Werbung für ein gesundes Coca-Cola die ungesunde Cola mit bewirbst. Denn nach wie vor ist es statistisch so, dass, glaube ich, 50% aller Cola-Sorten Coca-Cola im Original ist und 15% Coke Zero oder Light. Das heißt,
Tatsächlich.
ja, das verkauft sich bei weitem nicht so. Es wird aber mega Werbung gemacht. Natürlich, um das Image einer gesunden Cola zu verkaufen.
Oh, interessant.
Wissentlich aber, dass die meisten das Original trinken wollen. Das heißt, du bewirbst eigentlich, wenn du die Marke Cola bewirbst, egal mit welchem Produkt, auch wenn du es heute viel mehr mit Cola Light oder Diet Coke oder mit Coke Zero machst, bewirbst du eigentlich immer die Marke Coca-Cola, ja.
Ja.
Und das ist der Trick dabei. Ja, genau wie du mit dem, wenn du ein E, also den ID 345 von VW bewirbst, bewirbst du ja die Marke VW, auch wenn die
Ich
alle am Ende
verstehe,
kein E VW kaufen.
ja.
Und das ist auch die immer schon die Strategie, glaube ich, von Coca-Cola gewesen, dass sie ihre Marke, also die Marke bewerben und nicht das einzelne Produkt. Und das macht man natürlich umso lieber, wenn man ein gesundes Produkt bewerben kann, obwohl die meisten nachher das Ungesunde kaufen.
Ja, interessant. Das würde mich generell interessieren, wie so die exakten Verkaufszahlen sind. Ich habe mich nämlich sehr an diese Light-Produkte gewöhnt und trinke eigentlich nur noch
Da bist du,
Zero.
gehörst du zur Minderheit. Das ist eben wieder die
Und,
Blase.
aber
Ich
ich
auch.
beobachte, dass im Supermarkt, im Supermarkt die Kontingente fast genauso hoch sind.
Ja, aber kannst du nachlesen? Die Verkaufszahlen sind, wie gesagt, von allen Cola, nicht Coca-Cola, von allen
Spannend.
Cola-Produkten. Ich glaube, über 50% Coca-Cola im Original, 15% die Light-Produkte von Coca-Cola. Aber trotzdem, die Zahlen auch interessant. Coca-Cola verkauft am Tag 1,9 Milliarden Getränke. Das muss man sich mal vorstellen. 190 Milliarden Liter pro Jahr.
Was?
Und dabei eben aber auch 88 Milliarden Plastikflaschen. Und das ist schon, das gehört jetzt nicht zur Popkultur und
Ja,
die ganzen Negativaspekte, da wollen wir auch nicht drauf eingehen. Also, dass definitiv Coca-Cola wohl der größte Plastikmüllverursacher der Welt
oh
ist.
Gott, ja.
Und das, dann wird auch.
Gott, wie absurd, und dann eine Marke rauszubringen, in Grün, irgendwie mit Coca-Cola Live, ne?
Ja, weil Grün immer gut ist. Grün ist immer das Gute. Das merkst du auch viel, hast du auch viel bei anderen Marken, ne? Und
Ja, McDonald's ja auch, ne?
natürlich bei so einem Umsatz, ich glaube, die setzen, ich weiß nicht genau, wie viel Gewinn die wirklich machen. Auf jeden Fall haben sie einen Werbeetat von 4 Milliarden Euro im Jahr. Ich glaube, das ist schon sehr selten. Davon haben sie aber, setzen sie ein Milliard, 1 Million Euro setzen sie für Lobbyarbeit in der EU ein. Und kann man sich natürlich schon vorstellen, dass da sehr viel Greenwashing dabei ist. Also, ne, also dieses Wir sind grün, sind es aber nicht. Wenn man die Weltklimakonferenz sponsert, das haben sie, glaube ich, gemacht, 22, Sharm el-Sheikh war das, glaube ich, in Ägypten, da haben sie die Klimakonferenz gesponsert. Ich meine, da merkst du schon, dass irgendwas stimmt da ja nicht. Ne, oder diese Studien, den Zusammenhang von Diabetes und Fettleibigkeit mit einem Getränk wie Coca-Cola haben sie dann selbst finanziert und solche Sachen. Da gibt es ganz viel, aber da geht es ja nicht darum, wenn es um Popkultur geht, irgendwie. Na, also da sollte man lieber nochmal gucken, wie genau funktioniert eigentlich Marketing bei dieser Marke. Und das Interessante ist aber, was am unterm Strich am Ende, mir schmeckt Coca-Cola ja trotzdem auch sehr gut. Also, ne, mich bringst du selten weg, abends im Club, wenn wir auflegen, da bestelle ich eine Coke Zero, warum auch immer. Also die schmeckt einfach, das ist leider so. Also mir. So.
Ja, spannend. Was ist sonst noch erwähnenswert? Ich habe im Zuge der Vorbereitung gelesen, dass Sprite auch im Zuge der 80er und 90er Jahre gezielt an die Jugendkultur gewendet wurde. Also besonders so auf die Hip-Hop-Szene bezogen. Das fand ich auch ganz spannend. So mit Partnerschaften mit Künstlern wie Curtis Blow und Snoop Dogg und Drake und so. Und so wurde Sprite zu einem Symbol für urbane Kultur und Lebensstil. Das fand ich auch ganz interessant. Sprite gehört ja auch mit zu Coca-Cola, genau wie Fanta. Was gibt es sonst noch für Getränke im Coca-Cola-Universum, Raphael?
Na, Mezzo Mix ist
Mezzo. Ja, Mezzo Mix, ne?
Coca-Cola. Es
Ja.
gibt im Ausland noch ganz, ganz, ganz viele Untermarken. Es gibt ja wie heißt das Wasser noch von Coca-Cola? Wie hieß das noch? Es gibt mehrere Wassermarken von Coca-Cola, haben sich ja auch richtig in die Nesseln gesetzt, weil sie dann in welcher Stadt war das noch? In Mexiko? Ich bin mir gar nicht sicher, in welcher Stadt das war. Dann haben sie dann, nee, in Paris war es, Paris. Paris, da haben sie das, ich meine, es wäre Paris. Nee, es wäre London war es. Entschuldigung, London war es. Da haben sie das Themsewasser genommen und irgendwie gefiltert und haben es dann verkauft. Teurer als jedes Leitungswasser oder jedes normale Wasser. Und das flog aber irgendwie auf, dieser Skandal. Also sie haben sich ganz viele solche Skandale. Aber die machen natürlich, du kriegst praktisch jedes Getränk von Coca-Cola, was du auch sonst von anderen Marken kriegst, insgesamt. Also das auf jeden Fall. Was man bei Coca-Cola übrigens noch sagen muss, haben wir gar nicht erwähnt, ist natürlich die ikonische Flasche.
Ja.
Also die Gestaltung der Flasche an sich, die Gestaltung des Logos, was ja total, das überdauert ja Jahrhunderte im Grunde. Das ist wirklich schon Ende des 19. Jahrhunderts erfunden worden, das Logo, oder gemalt worden,
Ja.
gestaltet worden und ist bis heute praktisch unübertroffen als Marke. Und übrigens die bekannteste Marke der Welt, Coca-Cola.
Wahnsinn.
Ja. Genau. Und
Ja,
ach so, was.
der Schriftzug ist ikonisch, ne?
Ja,
Also.
und interessanterweise ja auch mal illustriert, das ist ja auch, wenn man will, diese Mischung aus Popkultur und Popart. Also Flasche und Logo wurden illustriert von Andy Warhol ja schon und Salvador Dali auch
Ja,
schon.
ja.
Und es gab auch mal einen Wettbewerb, der hieß der, ich glaube, der hieß Tribute to Fashion hieß der, für einen guten Zweck. Da hat Karl Lagerfeld und Jean-Paul Gaultier Limited Editions gestaltet für Coca-Cola. Also da
Geil.
merkst du, dass sich diese Marke sehr tief in die Kunst- und Kulturlandschaft integriert hat, indem sie mit Leuten zusammengearbeitet haben, die aus der Pop-Art und Popkultur kamen. Also die haben da schon sehr viel gemacht und da steckt auch sehr viel Strategie dahinter, glaube ich.
Ja, diese Flasche übrigens wurde ja tatsächlich so einer Tiffany-Vase nachempfunden und soll auch so ein bisschen so die weiblichen Rundungen auch darstellen, ne?
Tut es ja auch. Ob, wie das psychologisch wirklich wirkt, weiß ich nicht.
Ja, das ist ja immer so
Aber
ein Ding, ne?
ja, genau. Also wahrscheinlich dürfte man es heute vielleicht gar nicht mehr. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ja.
Ja, also es gibt diesen Spruch, das haben wir in der Werbeagentur früher auch mal irgendwie an der Wand stehen, glaube ich, gehabt. Gute Werbung spiegelt die Kultur wider, aber die besten Anzeigen haben das Potenzial, sie zu gestalten. Und das trifft, glaube ich, sehr auf Coca-Cola zu.
Ja, wenn man so zurückblickt und das alles mal so sich so vor Augen führt, also wo das auch alles platziert war, wie wir als Kinder auch so daran gekommen sind, warum wir es cool fanden. Ja, interessant, ne? Übrigens, Duran Duran waren auch mal
Ach,
Coca-Cola-Stars.
das wusste ich
Ja,
nicht. Okay.
die Sing Blue Silver Tour 1984 wurde von Coca-Cola gesponsert. Und in der Doku wird der Bassist bei so einer Coca-Cola-Pressekonferenz nach vorn geholt, John Taylor. Und der sagt dann, ja, war ziemlich durchgefeiert, wirkte der da und meinte so, ja, ich muss ehrlich sagen, ich mag Pepsi eigentlich lieber. Ja, das dann aber sofort revidiert und alle so, what? Geil.
Übrigens, auch natürlich, das kann man sich schon denken, Coca-Cola gibt es wirklich in über 200 Ländern der Erde. Und es gibt bis zum Ukraine-Krieg gab es nur zwei Länder, wo es Coca-Cola nicht gab, nämlich auf Kuba und in Nordkorea.
Oh.
Und seit der Ukraine-Krise gibt es ja in Russland auch keine Coca-Cola mehr. Und in allen Gegenden ist Coca-Cola Marktführer, außer in einer weltweit, nämlich in Thüringen. Da ist Vita Cola Marktführer.
Nicht dein Ernst.
Ist so.
Das ist ja
Interessant.
abgeschlossen.
Also die Thüringer haben es drauf.
Ja, abgefahren. Ja. Und Nordkorea ist ja, da hast du das dann ja eingeführt, dass du da hingeflogen bist dann,
Ich habe
ne?
das da, oh, ey, pass auf, kein Scherz, ich habe das
Als
da getrunken.
Coca-Cola-Süchtiger.
Nee, ich habe das getrunken in Nordkorea. Aber das war, es gab viele Länder, da konntest du das nicht kaufen, aber für Touristen gab es das. Nur für Touristen. Also in ein paar Hotels oder so, da gab es das. Aber generell wurde es nicht vertrieben. Und deswegen waren sie natürlich auch kein Marktführer da. Da gab es wahrscheinlich überhaupt keine Cola. Keine Ahnung. Ja, so.
Ja,
Sieht's
spannend.
aus.
Raphael, unsere Zeit ist, glaube ich, um. Das war
Ja.
richtig spannend, wieder mal mit dir in die Geschichte von Coca-Cola einzutauchen. Wir haben mit den Top 5, das ist ein bisschen schwierig jetzt, ne?
Nee, machen wir nicht. Also ich lege euch nur noch mal den Titel ans Herz, den wir schon besprochen haben. I'd like to buy the world a Coke.
Ja. Gibt es bei
Und
YouTube, ist auf jeden Fall sehenswert.
ach genau, den gibt es natürlich bei YouTube. Stimmt. Das ist natürlich richtig. Ja,
Sehr schön.
so.
Dann wünsche ich dir eine tolle neue Woche, Raphael, in Amerika. Make America great again. Und ja,
Und
ich
ich
bin
möchte
gespannt, was du
enden
nächste
mit.
Woche erzählst und was du so erlebst.
Auf jeden Fall.
Und wünsche dir auf
Mein
jeden Fall einen schönen Urlaub.
Dankeschön. Mein Schlusswort ist ein Slogan von Coca-Cola.
Aha.
Nichts bringt Weihnachten so zum Leuchten wie Coca-Cola. In diesem Sinne.
Das wollen wir dann nochmal sehen. Okay.
Tschüss.
Sehr gut. Mach's gut. Ciao, ciao.
Neon Vibes. Popkultur im Wandel der Zeit. Immer sonntags, überall, wo es Podcasts gibt.